NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntagabend schauen wir auf die Folgen, die der Massenandrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta für die europäische Migrationspolitik haben dürfte. Wir schauen nach Ungarn, wo die Menschen in der Folge der Trockenheit nun Strom sparen müssen. Und wir schauen nach Moskau, wo am Samstag ein Sprengsatz explodiert ist, der möglicherweise einen russischen Offizier treffen sollte. Ich bin Michael Latz, schön, dass Sie dabei sind. Ein Stresstest, den man bestanden habe. So schaut Bundesaußenminister Wadefuhl auf die Ereignisse in der spanischen Exklave Ceuta in den vergangenen Tagen zurück. Bis zu 60.000 Menschen hatten ja versucht, die Grenze mit ihren Sperranlagen zwischen Marokko und Ceuta zu umgehen, um dann über das Wasser die spanische Exklave zu erreichen. Und am Ende eine Chance auf ein Asylverfahren in der EU zu bekommen. Aber fast alle haben Ceuta inzwischen wieder verlassen müssen, ohne Asylverfahren. Stattdessen wurden die Grenzbefestigungen verstärkt, auch schwimmende Barrieren auf dem Wasser. Und eben dort finden sowohl die Behörden offenbar immer mehr Menschen, die es eben nicht geschafft haben. Mindestens 72 sind wohl ertrunken bei dem Versuch, Ceuta zu erreichen. Einzelheiten dazu von Hans-Günther Kellner aus Madrid.
Spanischen Medienberichten zufolge haben Polizeitaucher jedoch bereits weitere Tote im Meer ausfindig gemacht. Zudem würde die Strömung Leichen auch in marokkanische Gewässer treiben, wo die Polizei ebenfalls Tote aus dem Wasser berge. Allerdings gibt es bislang keine offiziellen Berichte von marokkanischer Seite dazu. In Ceuta befinden sich Schätzungen des spanischen Innenministeriums zufolge noch rund 2.500 der ursprünglich 50.000 Marokkaner, die in den vergangenen Tagen in die Stadt gelangt sind. Wenn Sie Ceuta nicht freiwillig verlassen, müssen Sie nach einem Rücknahmeabkommen mit Marokko mit der Abschiebung rechnen. Unbegleitete Minderjährige unterstehen nach der UN-Kinderrechtskonvention dagegen besonderem Schutz. Sie können in der Regel erst zurückgeführt werden, wenn ihre Familien in Marokko ausfindig gemacht worden sind. Die spanische Regierung wehrt sich unterdessen gegen Vorwürfe aus anderen europäischen Hauptstädten. Sie habe mit ihrer Migrationspolitik selbst den Ansturm provoziert. Keiner der in den letzten Tagen nach Ceuta gekommenen Menschen habe eine Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis und sei auch nicht aufs spanische Festland gelangt, da es auch bei der Ausreise aus Ceuta Personenkontrollen gebe, erklärte der spanische Innenminister Fernando Grande Marlaska. Die Vorwürfe gegen Spanien beruhten entweder auf Unwissenheit oder auf parteitaktischem Kalkül. Der Minister unterstrich, das Problem sei in enger Zusammenarbeit mit Marokko gelöst worden, während es an der Solidarität aus einigen EU-Staaten gemangelt habe. Spanien hat um eine Dringlichkeitssitzung der EU-Innenminister gebeten. Auch zahlreiche andere Länder fordern eine solche Sitzung. Sie soll am Dienstag stattfinden. Die meisten unabhängigen Analysten in Spanien gehen dagegen davon aus, dass ein solcher Massenansturm nicht ohne die Mithilfe der marokkanischen Behörden möglich gewesen wäre. Die marokkanische Regierung selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Lediglich die Botschafterin Rabat in Madrid hat erklärt, Marokko bedauere die Ereignisse und setze sich für eine legale, geordnete und sichere Migration ein.
Hans-Günther Kellner berichtete aus Madrid. Der Massenansturm von Migranten auf Ceuta hat also für reichlich Verstimmung zwischen den EU-Partnern gesorgt. Italien zum Beispiel schlägt nun vor, die Schengen-Regeln, also den freien Personenverkehr ohne Kontrollen innerhalb der EU, für Spanien auszusetzen. Außerdem hat die Regierung in Rom zunächst für einen Monat wieder Kontrollen im Flug- und Schiffsverkehr mit Spanien eingeführt. Die Regierung in Madrid wiederum, die spricht von egoistischen Reaktionen einiger EU-Partner. Darüber habe ich mit dem Osnabrücker Migrationsforscher Jochen Oltmar gesprochen. Versuchen wir doch zunächst einmal zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Wie erklären Sie sich diesen Massenansturm?
Also ich glaube, es ist keineswegs einfach zu erklären. Was man sieht oder das, was festgestellt werden kann, ist, 50.000 bis 60.000 Menschen haben Ceuta erreicht. Aus Marokko kommt keineswegs nur Menschen aus Marokko, sondern auch aus Westafrika. Wichtig scheint in diesem Kontext zu sein, dass von marokkanischer Seite keine Reaktionen erfolgt sind. Es ist klar, dass ein Grenzübertritt von Marokko aus nach Ceuta nicht möglich ist, solange marokkanische Grenzpolizei hier in diesem Zusammenhang aktiv ist. Man muss sich also letztlich mit der Frage auseinandersetzen, warum Marokko, warum die marokkanische Grenzpolizei nicht aktiv ist. Aber soweit wir wissen, ist der größte Teil dieser Menschen inzwischen auch schon wieder nach Marokko zurückgekehrt.
Kann man davon sprechen, dass das auch sowas war wie eine, ich nenne es mal, Massenhysterie? Da kommt ein Gerücht in Umlauf und plötzlich setzen sich ja Tausende in Bewegung.
Also ich denke, man muss sich einfach vor Augen führen, das, was wir hier sehen, ist die einzige Landgrenze Europas mit Afrika. Und das, was wir hier auch beobachten können, ist tatsächlich insofern eine spezifische Situation, als wir hier das mit einer globalen Bruchzone zu tun haben. Hier trifft also das wohlhabende Europa auf das wesentlich weniger wohlhabende Afrika. Solche globalen Bruchzonen haben wir eine ganze Menge und immer sehen wir, dass es da ganz explizit zu solchen Konstellationen kommt. Also eine weitere globale Bruchzone dieser Art wäre beispielsweise die US-mexikanische Grenze. Auch dort kennen wir solche Konstellationen. Hier um Ceuta herum gibt es eben viele Menschen, die darauf warten, nach Europa zu kommen, die spezifische Hoffnung haben, nach Europa zu kommen, die eine spezifische Vorstellung davon haben, dass Europa für sie eine Zukunft bietet, die dort lagern, in Zelten lagern, beispielsweise über längere Zeiträume warten darauf, dass sich für sie eine Chance ergibt. Und das, was dann in so einer Konstellation, wie wir sie jetzt erlebt haben, auszumachen ist, könnte man Spontanmobilität nennen.
Sie haben es eben schon angesprochen, Marokkos Rolle bei der ganzen Geschichte. Wie bewerten Sie das Verhalten der Behörden dort in den vergangenen Tagen und was bedeutet das ja für die weitere Zusammenarbeit mit Marokko in der Migrationspolitik?
Das ist sicherlich in hohem Maße widersprüchlich, was man dort ausmachen kann. Einerseits haben Sie ja eine sehr explizite antikoloniale Rhetorik von Seiten Marokkos. Es ist klar, Ceuta, Melilla sind spanische Territorien in Afrika. Es ist letztlich Kolonialbesitz. Marokko möchte diese Gebiete zurückhaben. Gleichzeitig ist aber Marokko selbst Kolonialmacht, nämlich in der Westsahara. Marokko versucht, diese Westsahara schon seit langem endgültig zu übernehmen, aber es gibt immer wieder internationalen Widerstand, zuletzt eben auch spanischen Widerstand, der sich aber immer stärker auflöckerte, weil Spanien in hohem Maße auf Marokko angewiesen ist. Also wir haben es mit internationalen Konflikten, wir haben es faktisch mit kolonialen Konflikten auch weiterhin zu tun. Und wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, dass Marokko in migrationspolitischer Hinsicht eine mehrfache Rolle spielt. Es ist einerseits Herkunftsland von Menschen. Viele Marokkanerinnen und Marokkaner leben ja in europäischen Staaten, auch in Deutschland. Es ist gleichzeitig Zielland von Menschen aus Westeuropa und es ist Durchgangsland. Und wir haben auch die Situation, dass Marokko so eine Art Torwächter Europas ist. Und zwar ein Torwächter, der sich diese Aufgabe im europäischen Interesse teuer bezahlen lässt. Es ist, wenn man so will, auch ein unwilliger Torwächter Europas, weil Europa viel für diese Aufgabe verspricht, aber aus Sicht Marokkos nicht genug bietet. Und das zusammen mit dieser kolonialen Konstellation, über die ich gerade gesprochen habe, macht eben dieses ganz besondere Verhältnis Spaniens und Marokkos aus, wo immer wieder Marokko versucht, Spanien dazu zu bringen, mehr Zugeständnisse zu machen und eben auch die Europäische Union dazu bringen möchte, mehr Zugeständnisse zu machen.
Nun kritisieren ja viele EU-Staaten die spanische Haltung in der ganzen Geschichte. Am Dienstag dürfte es beim Treffen der EU-Innenminister reichlich Streit geben. Und das alles vor dem Hintergrund, dass man gerade erst nach langem, jahrelangem Ringen einen Kompromiss in der europäischen Asylpolitik gefunden hat. Was bedeutet das für diese Zusammenarbeit?
Also was mir bei dem Blick auf dieses gemeinsame europäische Asylsystem auffällt, auf die Diskussionen der vergangenen Jahre, ist, dass von europäischer Seite, von Seiten der Kommission, aber von den Mitgliedstaaten ebenso immer wieder auf Solidarität verwiesen wurde. Es ist ja auch ein Solidaritätsmechanismus, ein sogenannter Teil dieses gemeinsamen europäischen Asylsystems. Wenn man sich jetzt die vergangenen Tage anschaut, dann sieht man, dass von Solidarität überhaupt nicht die Rede sein kann, in keinerlei Hinsicht. Und das scheint mir durchaus ein wichtiger Punkt zu sein. Das deutet an, dass letztlich dieses, um es mal so zu formulieren, Solidaritätsgerede in Migrationsdingen nur vorgeschoben ist, also wenig Realität hat. Und das bedeutet für das gemeinsame europäische Asylsystem, das zu erwarten steht, dass vieles sich in dem Maße gar nicht durchsetzen lässt.
Der Bundesaußenminister hat das nun so formuliert am Wochenende, das Ganze sei ein absoluter Stresstest gewesen für die europäische Migrationspolitik. Der sei aber bestanden worden. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich finde ganz viele dieser Reaktionen, die es gegeben hat, einschließlich dieser Frage, soll Spanien im Schengen-Raum bleiben, aber auch ganz viele dieser doch sehr heptischen Stellungnahmen aus den verschiedensten europäischen Staaten eigentlich völlig überzogen. So große Gefahren, wie in diesem Zusammenhang markiert worden sind, hat es überhaupt nicht gegeben. Wichtig ist, Diese ganzen Positionierungen von europäischer Seite haben vor allen Dingen innenpolitische Komponenten. Das heißt, ganz wesentlich ist, gegenüber der eigenen, der jeweils eigenen Bevölkerung deutlich zu machen, dass diese Angst vor dem Kontrollverlust, dass diese Angst unrealistisch ist und dass man selbst die Lage im Griff habe. Es steht immer noch 2015 gewissermaßen als Mahnung dahinter. Und diese hektischen Reaktionen, diese heftigen und hektischen Reaktionen hat es vor allen Dingen eben deshalb auch gegeben, weil sofort deutlich gemacht werden sollte, wir haben alles unter Kontrolle.
Welche Folgen hat der Ansturm von Migranten auf Ceuta für die europäische Migrationspolitik? Einschätzung dazu von Jochen Oltmar von der Uni Osnabrück. Alle 33 Reformvorschläge der Rentenkommission sollen umgesetzt werden. Das haben Bundeskanzler Merz und Arbeitsministerin Baas Ende Juni angekündigt. Darunter auch der Vorschlag, die Möglichkeit der abschlagsfreien Frührente für alle, die 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, abzuschaffen. Eben das aber halten die drei CDU-Ministerpräsidenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für ungerecht. Zustimmung bekamen sie außerdem aus den SPD-geführten Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Was also tun? Die gesamte Rentenreform nun doch noch einmal aufschnüren? Eine Frage, die vor allem die Union vor Herausforderungen stellt. Aber auch der Koalitionspartner SPD fordert Klarheit. Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio über die jüngsten Forderungen.
Der Vorstoß der drei Ostministerpräsidenten aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, die sogenannte Rente mit 63 nicht abzuschaffen, Bayerns CSU-Chef Söder gibt sich im ARD-Sommerinterview überrascht. Man habe sich in der Union und SPD schließlich zuvor auf ein Gesamtpaket zur Rentenreform geeinigt, so Söder.
Und eigentlich haben alle Parteien sofort gesagt, in ihren Vorstandssitzungen mehrfach, dass sie genau das 1:1 übernehmen wollen. Deswegen überraschter Zeitpunkt für den Vorstoß jetzt, denn das ist jetzt etliche Wochen, nachdem wir dieses auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, in der Sache muss man aufpassen, dass man da nicht hier das ganze Rentenpaket aufschnürt. Denn sonst am Ende, wenn wir für diese wichtige Frage der demografischen Entwicklung keine Antwort haben.
Zuvor hatten bereits der neue Unionsfraktionschef Frei und auch die neue CDU-Generalsekretärin Hoppermann die Reformpläne der Bundesregierung verteidigt. Das Rentenpaket enthält bisher die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas rief die Union jetzt dem ZDF-Sommerinterview auf, ihre Position intern zu klären.
Dass die Union jetzt auf einmal das Paket aufschnüren will, ich sag mal, ich streue mich als SPD nicht dagegen, wenn das Unionsmeinung wäre, das sehe ich aber noch nicht. Also ich glaube, die Ostministerpräsidenten der CDU müssen das jetzt mal mit der Fraktion der CDU-CSU klären. Die SPD wird sicherlich nicht dagegen sein.
Neben den drei CDU-Ministerpräsidenten hatten sich zuletzt auch die SPD-Länderchefs aus Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für eine Fortsetzung des abschlagsfreien Renteneintritts für besonders langjährig Versicherte ausgesprochen.
Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio. Es sind nicht länger nur die Wälder und Felder, auf denen die Folgen der Trockenheit in Teilen Europas sichtbar und greifbar wird. Inzwischen schlagen sich die Folgen auch in der Wirtschaft und im Alltag der Menschen nieder. Serbien hat seine Bevölkerung am Wochenende nun zum Stromsparen aufgerufen. Der Grund ist der historisch niedrige Wasserstand der Donau. Die Leistung zweier Wasserkraftwerke musste deshalb auf 20% gedrosselt werden. Und auch Ungarn stehen nun schwierige Tage bevor. Vergangene Nacht ist einer der letzten beiden Reaktoren im einzigen Atomkraftwerk des Landes abgeschaltet worden. Morgen soll nun der letzte vom Netz gehen. Der Grund auch hier, die Donau führt zu wenig Wasser, die Meiler können nicht mehr gekühlt werden. Das hat nun Folgen für das ganze Land, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
Nach Worten von Ungarns Premierminister Peter Modzsor steht die Bevölkerung vor einer, Zitat, beispiellosen Energiekrise. Diese sei nur gemeinsam erfolgreich zu bewältigen, sagte der Regierungschef am Sonntag in einer Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite.
Honfitársaim, a legkritikusabb öt nap előtt állunk.
Liebe Landsleute, vor uns liegen die entscheidenden 5 Tage. Morgen wird das Kernkraftwerk Boksch überhaupt keinen Strom mehr produzieren. Es stehen die heißesten Tage mit 40 Grad bevor. Unser Stromnetz, die öffentlichen Versorgungsdienste und natürlich auch wir selbst werden einer enormen Belastung ausgesetzt sein. Ich bitte alle, ab Montag noch besser aufeinander zu achten und insbesondere auf Kinder, ältere Menschen, Kranke und Alleinstehende. nachdem der Pegelstand der Donau, deren Wasser als Kühlwasser für das AKW genutzt wird, auf einen neuen Rekordtiefstand gesunken war, lief das Kernkraftwerk am Sonntag vor der kompletten Abschaltung nur noch mit 10% der Gesamtleistung. Das AKW Pogs mit seinen 4 Reaktorblöcken liegt ca. 100 Kilometer südlich von Budapest und trägt in normalen Zeiten fast zur Hälfte der Stromversorgung in Ungarn bei. Der Premierminister, seit knapp 3 Monaten im Amt, erklärte die drastischen Folgen des Niedrigwassers der Donau auf Ungarns Energieversorgung mit diesen Worten. Da der Wasserstand der Donau bei Pogs derzeit bei minus 133 Zentimeter liegt und bei minus 134 Zentimetern auch der zweite Reaktorblock des noch im Betrieb befindlichen Kraftwerks abgeschaltet werden muss, wird voraussichtlich noch heute zum ersten Mal seit 44 Jahren die vollständige Abschaltung des Kernkraftwerks Pogs erfolgen. Damit tritt ein, was sich viele von uns nicht einmal vorstellen konnten und was auch die Betreiber und Planer des Kraftwerks noch in den letzten Jahren für ausgeschlossen gehalten hatten. Aufgrund des beispiellosen, rekordtiefen Wasserstands der Donau wird die Stromerzeugung in Pogs vorübergehend vollständig eingestellt. Der Premierminister hatte bereits in den vergangenen Tagen große Unternehmen, die öffentliche Verwaltung und die privaten Haushalte aufgefordert, den Stromverbrauch in den Abendstunden deutlich zu verringern. Sollten sich die Industrieunternehmen nicht daran halten, könnten die Firmen vorübergehend vom Netz genommen werden. Diese Appelle scheinen befolgt worden zu sein, denn der Premierminister sagte in seiner heutigen Videobotschaft:
Hálásak vagyunk mindenkinek.
Wir sind allen dankbar, die ihre eigenen Annehmlichkeiten oder sogar die Rentabilität ihres Unternehmens zurückgestellt haben und erkannt haben, dass wir diese beispiellose Energiekrise nur gemeinsam erfolgreich bewältigen können. Einkaufszentren sollten ihre Klimaanlagen drosseln, Städte und Kommunen sowie Kirchen sollten ihre dekorativen Beleuchtungen in den kommenden Tagen abschalten. Der Premierminister kündigte zudem an, dass ab morgen der Güterverkehr auf der Schiene in den kritischen Zeiten zwischen 17 und 22 Uhr eingestellt werde. Damit würden der Energiebedarf der Bahn gesenkt und zusätzliche Energiereserven geschaffen.
Serbien und Ungarn rufen ihre Bürgerinnen und Bürger zum Stromsparen auf, weil der niedrige Wasserstand der Donau das Betreiben der Kraftwerke gefährdet. Björn Blaschke berichtet aus dem Studio Wien. Die Ukraine hat in der vergangenen Nacht Ziele in Russland offenbar mit hunderten Drohnen angegriffen. Nach Angaben von Präsident Zelensky gehörten eine Raffinerie und ein Militärflughafen zu den Zielen. Die russische Seite, die sprach dagegen von Angriffen auf zivile Infrastruktur. 6 Menschen seien bei diesen Angriffen ums Leben gekommen. Mehr als 600 Drohnen haben die russischen Streitkräfte angeblich abwehren können. In Moskau wiederum ist am Samstag ein Sprengsatz in einem Restaurant in einem Ausgehviertel explodiert. Es gibt inzwischen Berichte, wonach dieser Anschlag einem russischen Offizier gegolten haben könnte. Björn Blaschke berichtet für das Studio Moskau.
Einen brutalen Terroranschlag, so nannte der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin die Explosion im Zentrum seiner Stadt. Und wörtlich weiter, die Strafverfolgungsbehörden klären die Umstände des Vorfalls auf. Die für dieses Verbrechen Verantwortlichen werden mit Sicherheit gefunden und die verdiente Strafe erhalten. Kurz nach der Explosion erklärte das Antiterrorkomitee der Russischen Föderation, 3 Menschen seien ums Leben gekommen. Mittlerweile sollen 2 weitere ihren Verletzungen erlegen sein, 6 noch in kritischem Zustand schweben, das zumindest schreiben russische Medien. Die Darstellung des Tathergangs durch das Ermittlungskomitee bleibt. Ein selbstgebauter Sprengsatz sei detoniert. Zu den 3 Toten soll eine Frau zählen, die den Sprengsatz bei sich trug. Ein Wachmann habe sie aufgehalten und sei dabei getötet worden. Zudem sei ein Gast des italienischen Restaurants ums Leben gekommen. Unklar ist noch, warum das Lokal zum Anschlagsziel wurde. Die zuständigen Behörden nannten weder die Namen der Opfer, noch machten sie Angaben dazu, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Der unabhängige russische Kanal Astra berichtet, dass in dem Restaurant eine geschlossene Gesellschaft zu Gast gewesen sei. Der Geburtstag eines Generals habe gefeiert werden sollen. Das auch vermutet diese Augenzeugin, die von einem Reporter des unabhängigen Senders SOTA Vision interviewt wurde. Es sah so aus, sagt die Frau, als würden sie den Geburtstag eines Generals feiern. Auch zahlreiche Beiträge in den sozialen Netzwerken gehen davon aus, dass ein Offizier Ziel des Anschlags war. Und dabei fällt immer ein Name, Generaloberst Alexander Tschaiko. Er beging vor wenigen Tagen seinen 55. Geburtstag. Und das sollen ranghohe Offiziere, Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB, Abgeordnete, Freunde und Verwandte haben feiern wollen. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte Tschaiko erst im Mai zum Oberbefehlshaber der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ernannt. Zuvor war Tschaiko Befehlshaber über russische Einheiten in Syrien und über den Angriff auf Kiew im Jahr 2022 gewesen. Die EU hat Sanktionen gegen ihn verhängt, weil Tschaiko an der Ermordung von Zivilisten in Bucha beteiligt gewesen sein soll. Theoretisch könnten also syrische wie ukrainische Kreise in das Attentat verwickelt sein. Zuvor hatte es bereits Attentate und Mordversuche in Russland gegeben, für die der FSB die Ukraine verantwortlich machte. Ukrainische Geheimdienste haben ihrerseits für mehrere Anschläge auf Offiziere der russischen Streitkräfte oder auf Sympathisanten des Kreml die Verantwortung übernommen. Der FSB hatte Anfang des Jahres erklärt, die Behörden würden den Schutz hochrangiger Militärs verstärken. Tschaiko und seine Familie waren für etwaige Stellungnahmen gegenüber russischen Medienschaffenden unerreichbar. Schweigen bisher auch von Seiten des Kreml.
Björn Blaschke über mögliche Hintergründe des Bombenanschlags am Sonnabend in einem Ausgehviertel in Moskau. Und soweit unser Überblick über die wichtigsten Themen an diesem Sonntag. Auch wenn gerade Ferienzeit ist, sportlich steht die Welt nicht still. Nele Hüpper hier mit dem Überblick.
Wir starten in Italien bei den Ruder-Europameisterschaften. In Varese hat einer Olympiasieger, Oliver Zeitler, zum vierten Mal den EM-Titel gewonnen. Dabei verbesserte Zeitler den EM-Rekord, den er selbst erst im Halbfinale aufgestellt hatte. Jan Dittjogaj zieht Bilanz über den zweiten und den Abschlusstag.
Oliver Zeitler hat es mal wieder allen gezeigt. Der Olympiasieger aus München deklassierte einmal mehr die Konkurrenz im Männereiner und holte nun schon seinen vierten EM-Titel in neuer europäischer Bestzeit. Der 30-Jährige ist im Augenblick in bestechender Form.
Also im Vergleich zu dem Feld kann man das auf jeden Fall sagen. Ich glaube, so dominant bin ich noch keine Saison gefahren. Der Höhepunkt steht natürlich jetzt noch an, die Weltmeisterschaft. Weiß ich nicht, was die anderen da noch im Köcher haben. Da muss man schon aufpassen und weiterhin hart und mit viel Hingabe arbeiten. Und das werde ich jetzt auch tun.
Auch der Deutschlandachter hat noch viel zu tun. Bei der EM reicht es nun zu Silber hinter Rumänien. Topboote wie Großbritannien und die Niederlande haben aber gefehlt. Das Team um Schlagmann Frederik Breuer muss sich noch steigern.
Das war jetzt nicht der Zielwettkampf, sage ich mal. Das war natürlich ein Zielwettkampf, aber nicht der wichtigste dieser Saison. Also da legen wir das ganze Training eben drauf aus, dass wir bis zur WM am schnellsten, am fittesten sind und technisch weiterhin zusammenzufinden. Darum geht es jetzt eben auch.
Die WM steigt Ende des Monats in Amsterdam. Diese Europameisterschaften geben dem deutschen Team mit zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze in den olympischen Klassen auf jeden Fall Rückenwind.
Ja, also eine doch recht gute Bilanz. Überraschend war auf jeden Fall die Silbermedaille im Vierer ohne Steuerfrau. Schauen wir vom Wasser auf die Straße und zwar zu den Radprofis. Die Frauen sind nämlich bei der Tour de France unterwegs. Lorena Wiebes war auch auf der zweiten Etappe von Aigle nach Genf nicht zu schlagen. Mathieu Genet Schön.
Lorena Wiebes ist weiter nicht zu schlagen. Auch die zweite Etappe der Tour de France der Frauen endet im Sprint und wieder siegt die Niederländerin mit riesigem Abstand diesmal. Sie behält damit das gelbe Trikot der Gesamtführerin und das grüne Trikot der besten Sprinterin. Es war eine echte Hitze-Etappe, aber nur meteorologisch. Temperaturen weit jenseits der 30 Grad vom Start der zweiten Etappe im schweizerischen Aigle weg. Wirklich hitzig waren aber nur die letzten 50 Kilometer, da die Vorbereitung auf den Massensprint, zwei kleine Anstiege und dann runter nach Genf an der Uferpromenade. Dann wieder alle Augen auf Lorena Wiebes und die liebt diese Bühne mit zwei Tagessiegen. Und ganz in Gelb geht's für sie morgen mit dem gesamten Feld rüber nach Frankreich auf der dritten, erstmals etwas bergigen Etappe dann von Genf nach Poligny.
Für die deutschen Fahrerinnen war wieder keine Top-Position drin. Immerhin schaffte es Linda Riedmann aber als Zehnte unter die Top 10. Seit diesem Wochenende rollt der Fußball in der Regionalliga Nord wieder. Eine ganz besondere Partie, die gab es heute. Der SV Todesfelde aus dem Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein gewann mit 6:4 gegen die U23 von St. Pauli. Dreimal führte der FC St. Pauli, verlor die 10-Tore-Partie am Ende aber doch. Mit so vielen Toren, da hatte auch der Todesfelde-Coach Björn Sørensen nicht gerechnet.
So vermessen war ich nicht, dass hier 10 Tore fallen, aber unterm Strich, der Dreier zählt erstmal und alles weitere arbeiten wir dann in den nächsten Tagen auf. Gerade defensiv haben wir da nochmal 4 Tore nachzuarbeiten. Offensiv freuen wir uns über ein Torspektakel mit 6 Toren, aber ja, der Dreier steht und das ist erstmal wichtig.
Und noch eine Meldung aus der Handball-Bundesliga. Die SG Flensburg-Handewitt hat die Costa-Brüder Franciscu und Martim unter Vertrag genommen. Die portugiesischen Nationalspieler wechseln zur Saison 2027-2028 an die Förde. Aktuell spielen die Weltklasse-Spieler in ihrer Heimat bei Sporting Lissabon. Die Costa-Brüder spielen beide im Rückraum. Der 21 Jahre alte Franciscu, genannt Kiko, gilt als einer der besten Linkshänder der Welt. Sein 2 Jahre älterer Bruder Martim spielt auf Halblinks sowie Rückraum Mitte. Die beiden wechseln also im kommenden Sommer in die Handball-Bundesliga nach Flensburg und haben einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Soweit Nele Hüpper mit allen Meldungen aus dem Sport. Vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages an diesem Sonntag, dem 2. August. Ich bin Michael Latz, verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für Sie. Make America great.